Sebastian, was macht ein Zombie, wenn er einen Menschen sieht?
Okay, ich nehme dich jetzt mal ernst und sag sowas wie auf ihn zuwanken, ja. In einigen Klischee-Medien sagt er auch noch sowas wie Gehirne.
Die Antwort lautet, er wirft ein Auge auf ihn. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu dieser Viertelstunde über Project Zomboid, das Spiel, das gerade die Welt hoch und runter daddelt, sage ich einfach mal, jung geblieben, wie ich bin. Ich habe mir das jetzt auch mal angeguckt und das stimmt schon erstens gar nicht, denn dieses Spiel ist 2013 erschienen, seitdem im Early Access nach wie vor. Wir reden darüber gleich. Und dann habe ich festgestellt in der Vorbereitung, als wir über dieses Spiel gesprochen haben, oh, das habe ich ja schon mal gespielt und tatsächlich 2013 hat der Vergangenheitsdom dieses Spiel schon mal gekauft und hat für sage und schreibe 3 Minuten reingespielt, weil es super hässlich aussah und super komplex. Und das Lustige ist, es ist immer noch super hässlich und immer noch super komplex, aber heute gefällt's mir und wir werden drüber sprechen, warum.
Ja. So. Hat sich das Spiel verändert? Waren es die Patches oder ist das Spiel gleich geblieben? Und nur Dom hat sich verändert.
Ja, das ist nämlich die Frage. Es ist nämlich tatsächlich so, um schon mal vorwegzugreifen, man muss für dieses Spiel, um es wirklich auch wertschätzen zu können und Spaß damit zu haben, in der richtigen Stimmung sein. Man muss offen sein für die Geschichten, die dieses Spiel schreibt, aber dazu gleich mehr.
Womit fangen wir denn an?
Ich glaube, den Leuten zu sagen, was das eigentlich für ein Spiel ist, weil auch, ich fürchte, also es gibt immer noch Leute, die das gar nicht kennen, kann ich mir vorstellen, oder zumindest machen wir kurz diese Fleißarbeit, was das eigentlich für ein Ding ist. Also Project Zomboid ist ein Survival-Crafting-Spiel, das heißt, es geht darum, in der eingetretenen Zombie-Apokalypse in einer Welt zu überleben, also das Einmaleins der Survival-Spiele durchzugehen. Es gibt über 700 Crafting-Rezepte von Munition bis hin zu Kleidung, kann man sie alles selber zusammenbasteln. Man muss in Häuser reingehen, man muss Schränke looten und man muss einfach versuchen, am Leben zu bleiben. Das ist im Grunde auch schon die Spielidee von Project Zomboid.
Das ist ja so eine dieser Survival-Sandboxen, ne? Du hast unglaublich viele Möglichkeiten, du hast eigentlich keinen Storyfaden oder keine Missionen per se, sondern wirst einfach in so einen Startpunkt gesetzt. Das Spiel ist ja auch so ein bisschen fies, indem es dir gleich sagt, das ist die Geschichte, wie du stirbst. Es macht gleich so einen düsteren, sondern gibt keinen Ausweg, das geht schief, aber guck mal, wie weit du kommst, ja? Versuch die Flügel auszubreiten und fliege, kleiner Spatz, sagt dir das Spiel. Und dann habe ich auch gleich so eine Frage, es gibt so eine isometrische Perspektive, die ist so ein bisschen eigenwillig, die wirkt sowohl altbacken als auch irgendwie modern, das ist ganz witzig, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Auch so mit so Sichtkegeln, man sieht wirklich nur da die Zombies, wo der Charakter hinschaut und hinter ihm etwas weniger hell die Umgebung, was er so aus den Augenwinkeln sehen kann, aber auch da sieht man die Zombies nicht, das heißt, man muss sich auch wirklich manuell immer umgucken und es gibt halt jede Menge Interfaces und Systeme, zu denen wir später noch kommen. Ist die Spielwelt zufallsgeneriert oder ist das was Statisches, etwas, das man lernen und beherrschen kann?
Also es gibt eine zufallsgenerierte Welt, die man sich auch Sandbox-artig selbst im Einzelspielermodus so ein bisschen zusammenbasteln kann. Man kann dann verschiedene Dinge vorgeben, wie die Welt aussehen soll. Man kann aber auch, und darüber werden wir auch noch ausführlicher sprechen, online gehen. Und da gibt's natürlich Server, die bestehen im Grunde in ihrer Struktur seit 8 Jahren. Also von dem, was man auf diesen Servern finden kann. Es gibt dann regelmäßige Server-Vibes. Das heißt, es wird wieder alles leergeräumt, was an Items da rumliegt. Aber die Gebäude stehen da schon seit Jahren. Also da kann man quasi je nach Gusto, sag ich mal, sich eine Spielwelt heraussuchen.
Und die Startparameter, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so einen Charakter erstellt, ist das etwas Zufälliges oder kannst du wirklich aussuchen, welche Eigenschaften deine Spielfigur haben wird?
Boah, da tauchen wir jetzt schon richtig tief rein. Also ich glaube, noch ganz kurz was zu der Grafik vielleicht. Ja, okay. Noch ganz kurz, weil du hattest drüber gesprochen. Das muss man nämlich nochmal kurz sagen. Also wer sich Screenshots davon anguckt, wird es schon sehen, aber es ist ehrlich gesagt nochmal hässlicher, wenn man das Spiel startet. Ich habe wirklich gedacht, ich habe das falsche Spiel installiert. Ohne Witz, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich bin rausgetappt und habe mir bei Steam angeschaut, ob ich das richtige Ding gekauft habe, weil ich mir ganz am Anfang zum Start des Tutorials nicht vorstellen konnte, dass zehntausende Menschen, ja, dieses Spiel spielen, obwohl das so aussieht. Also Objekte und die Umgebung, das ist schon okay. Man guckt, wie du auch schon gesagt hast, isometrisch drauf. Es hat nicht besonders viele Details, aber man kratzt sich nicht die Augen aus. Aber die Figuren, also von den Klassikern wie Haare bis hin zu den Armen und das sieht so aus wie so ein MMO aus den 90ern oder so. So ganz komisch. Und jetzt kommt der Effekt, den du auch schon beschrieben hast. dann wirkt das aber auf so eine Art schon wieder so modern. Mhm. Die Animationen sind butterweich, wenn ich mit so einem Figürchen über einen Zaun springe, das sieht richtig schön aus, weil das so dynamisch wirkt. Und wenn ich zum Beispiel einer Figur einen Verband anlege, dann sieht man auch den Verband. Also man sieht wirklich, ich habe mir meine Hand verbunden, man sieht einen Verband an der Hand. Und dann in diesen Momenten wirkt das plötzlich wieder so modern. Und ich muss direkt sagen, kann ich direkt vorwegnehmen, ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt und diese Grafik auch auf eine Art dann zu schätzen gelernt. Aber der erste Moment ist echt ein Schock. Also man denkt sich wirklich, das kann doch nicht sein, dass das alle Welt da draußen spielen.
Ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen, das geht so in die Richtung Roguelike, also wie halt NetHack oder Dungeon Crawl Stone Soup oder Dungeons of Dreadmore. Das sind ja allesamt Spiele, die eine extrem simple 2D-Grafik haben, die auch eher so symbolhaft ist. Mhm. Teilweise auch mit ASCII-Zeichen, sowas wie Dwarf Fortress. Aber wo trotzdem Spaß entsteht, weil das Spiel unglaublich viele Systeme hat, mit denen man interagieren kann und einfach aus sich selbst heraus Geschichten erzählt. Und so ist es ja auch bei Project Zomboid. Bloß halt mit ein bisschen mehr Grafik, die halt aber im Kern immer noch sehr zweckmäßig ist. Weil sie hat auch irgendwie ihren Sinn. Die Figuren sehen komisch, altbacken aus, aber sie zeigen alles an. Wenn du einen Rucksack anziehst, hast du genau den Rucksack an. Wenn ein Zombie irgendwie ein Messer in der Brust stecken hat, dann siehst du dieses Messer und weißt auch, ja, das ist ein Item, das kannst du aufnehmen. Ich finde das eigentlich ganz geil.
Oder wenn ich mit einem Baseballschläger auf einen Zombie-Kopf drauf haue, dann spritzt das Blut gegen die Wand. Also je nachdem, wo ich bin, man sieht das Blut spritzen, das bleibt da auch hängen. Wenn andere Leute dann da vorbeikommen, wissen die, hier ist mal was passiert. Mhm. Oder man klettert durch ein Fenster in ein Haus hinein und sah in dieser kruden Grafik, das Fenster hatte so Glasscherben, weil das mal eingeschlagen wurde. Und dann verletzt du dich, weil du über die Scherben geklettert bist. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, wow, dieses Spiel, es ist eben dann doch ein modernes Spiel. Das guckt ganz genau hin, was man macht.
Das Witzige ist, meine, andere Spiele haben halt eine Grafik mit ganz vielen Details und richtig vielen schönen Effekten, die aber nichts bedeuten.
Genau.
Die eben Kulisse sind. Und hier ist, hat alles irgendwie, habe ich den Eindruck, so einen systemischen Zweck im Spiel. Also es ist da nichts dran, um irgendwie schön auszusehen, sondern was das Spiel auf dem Monitor zeichnet, gibt dir auch alle möglichen Informationen mit und hat so seine Relevanz. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Es ist aber dennoch kein Spiel, das ich jemals spielen möchte. Es schreckt mich extrem ab. Es ist vollgestopft mit Systemen und Menüs und Faktoren. Also deine Spielfigur kann Hunger, Durst haben, kann Infektionen haben, irgendwelche Wunden, die man verbinden muss, aber eigentlich mit Nadel und Faden auch nähen sollte, bevor sie sich infiziert. Es gibt Charakterwerte, die man auch mit der Zeit endlos langsam steigern kann. Es gibt so viele Items, es gibt so viele Systeme. Eigentlich ist das Laufen von A nach B schon irgendwie eine kleine Meta-Aufgabe, bis man das gelernt hat. Es erinnert mich damit voll irgendwie an RimWorld, einen weiteren Sandbox-Klassiker, der auch überbordend mit Systemen und Crafting vollgestopft ist. Und er auch so seine eigenen Geschichten erzählt.
Ja, ich war am Anfang auch schockiert. Ich habe das Tutorial gestartet, um mal auch zu gucken, wie funktioniert das hier alles. Und da war dieser erste Schock dann nach der Grafik erstmal überwunden. Und dann sagte mir aber das Spiel, jetzt drück halt mal H. Und H ist der Shortcut für dein Gesundheitsübersichtsmenü. Mhm. Und da bin ich kurz wirklich vom Stuhl gefallen. Weil da siehst du halt dann Einblendungen, die so komplex sind und so in die Tiefe gehen, dass ich mir dachte, ich werde dieses Spiel niemals beherrschen. Mhm. Also es fängt bei den Fähigkeiten an. Ich habe mal durchgezählt. Es gibt 27 Fähigkeiten von Sprinten über Humanmedizin bis zum Fischen, die man lernen kann und in denen man nochmal bis zu 10-mal im Level aufsteigen kann, wenn man wie bei Skyrim die häufiger benutzt. Dann gibt's ein Menü mit dem Namen Schutz, wo ich dachte, was ist hier los? Was soll das bedeuten? Man sieht einen umgezeichneten menschlichen Körper, der ich habe es auch das nachgezählt, 17 Körperteile quasi eingeteilt, das sind 17 Regionen und die berechnet das Spiel alle für sich und guckt, wie gut du an diesen Stellen geschützt bist. Das heißt, an 17 Stellen kannst du entweder gebissen oder gekratzt werden und die werden in Prozenten quasi dir angezeigt, wie gut du dort geschützt bist. Dann gibt es sogar, das muss ich auch noch sagen, eine Temperatureinblendung, bei der dir gesagt wird, nicht nur wie warm dir als Figur ist, sondern auch, wie gut sind gerade die Blutgefäße durchblutet, wie kalt ist deine Hautoberfläche. Und das sind alles Dinge, wo ich und ich glaube, viele Leute jetzt auch da draußen sagen werden, nein, danke, ich habe auch noch ein echtes Leben, ich werde mich da niemals reinarbeiten können. Crusader Kings 3 reicht mir als Komplexitätsspiel in meinem Leben. Und jetzt kommt aber der Knaller. Das Tutorial ist in der Hinsicht sehr gut, indem es dir sagt, ignoriere alles. Du wirst das noch lernen. In vielen Stunden wird das vielleicht mal relevant werden. Du kannst dieses Spiel aber auch erstmal spielen und das ignorieren. Und ich muss dir sagen, es stimmt. In einem Tutorial machst du im Grunde nicht mehr als eine Maus essen, die du findest in der Wohnung. Das ist alles geskriptet. Du isst eine Maus, lernst, wie man über Zäune steigt, wie man einen Zombie verkloppt. Und dann ist das Tutorial so gestaltet, dass du auf jeden Fall stirbst. Du schließt dich dann in einem Klo ein, das wird gestürmt von Zombies und dann ist das Tutorial vorbei. Und ich ging aus dem Tutorial raus, hat nicht mal 10 Minuten gedauert und hatte wirklich das Gefühl, okay, ich habe, glaube ich, im Grunde verstanden, wie dieses Spiel funktioniert. Und da war ich schon mal sehr angetan, dass das so angenehm entschlackt ist und man nicht wie bei einem, weiß ich nicht, bei einem Spiel sich erstmal drüber beugen muss und sich da durch 80 Infoboxen klicken muss. Das ist hier sehr schön entschlackt.
Ja, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass dieses Thema auch schon allesamt irgendwo ihren Sinn und Zweck haben. Also es gab ja mal dieses, ich weiß gar nicht, wie das hieß, so ein Rust-ähnliches Battle Royale oder halt so Survival-Sandbox-Multiplayer-Spiel von irgendeinem osteuropäischen Team, was inzwischen längst wieder der Vergessenheit anheimgefallen ist. Da gab es zum einen irgendwie einen Skandal über irgendein Gefängnistattoo, was sie im Spiel hatten, was auch irgendwelche Nazi-Symbole zeigte. Und zweitens war das Spiel auch deswegen ganz kurz immer ein Hype und auch so ein bisschen bei Twitch unterwegs, weil es unfassbar viele Statistiken gezeigt hat, inklusive Magenfüllstand, Blutwerte, wie voll deine Blase ist mit manuellem Pinkeln, also praktisch überbordende Simulation der Körperfunktion, aber eben ohne Sinn und Zweck. Und in dem Spiel bei Project Zomboid habe ich ein bisschen den Eindruck, dass das allesamt Systeme sind, wo die richtige Spielernatur, nicht ich, Spaß hat, sich da reinzufuchsen. Ich habe einen Kumpel, der hat schon viele 100 Stunden RimWorld gespielt. Und der hat ganz begeistert davon erzählt. Der ist auch auf diesen Hype aufgestiegen. Der hat sich im Dezember im Weihnachtssale Project Zomboid gekauft und er liebt dieses Spiel und hat mir letztens gesagt, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich eine Konservendose kochen kann. Das Spiel ist so geil.
Ja, also ich war wirklich... Ich kann dir vielleicht mal kurz von 2 Szenen erzählen aus dem Tutorial noch direkt, wo ich wirklich, und ich glaube auch viele Menschen da draußen wird es ähnlich gehen, überrascht war, wo ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass das hier so funktioniert, wie es funktioniert. Die erste Szene war die, ich habe gelernt, wie man was isst, das ist relativ unspektakulär, ging aus diesem Tutorial-Haus hinaus und dort stand jetzt ein Zombie im Garten und sagte mir das Spiel, schleich dich an die an, kannst du mit einem Knopfdruck einfach machen und hau ihr dann mit deinem Baseballschläger auf den Kopf. Habe ich getan, das funktioniert auch tatsächlich, man kommt da sehr schnell rein, man muss quasi die rechte Maustaste gedrückt halten, dann geht die Figur in so eine Hab-8-Stellung und hebt die Waffe und dann linker Mausklick und dann wird zugeschlagen. Das geht super schnell rein, man entwickelt sehr schnell ein gutes Gefühl für Distanzen, das hat funktioniert. Und jetzt kommt der Knaller. Ich habe diese Frau umgehauen, also diesen Zombie ist auf den Boden gefallen und ich fange natürlich an, wie ein Psychopath auf sie einzuhämmern mit dem Baseballschläger, weil sie noch Geräusche gemacht hat. Und da passierte aber nichts. Und dann stellte ich nach dem 10., 11., 12. Schlag fest, Moment mal, ich schlage hier die ganze Zeit auf ihre Beine. Ist das etwa relevant? Und dann ging ich um sie herum und schlug ihr einmal auf den Kopf und dann machte es ein Spratzgeräusch, ihr Kopf explodierte und sie war tot. Und ich dachte wirklich, mein Gott, das Spiel guckt ganz genau hin, was ich hier mache. Da war ich beeindruckt. Und die zweite magische Szene, die habe ich schon vorhin kurz angerissen, das war, als ich dann durch ein Fenster geklettert bin und das Spiel mir sagte so, Hand zerkratzt, du bist durch Glasscherben gegangen, als du durch dieses Fenster durch bist. Und ich dachte mir auch wieder, wow, das ist ein Spiel, das wirklich genau hinschaut, da war ich sehr angetan von.
Wie ist denn das eigentlich mit den Zombies im Spiel? Die sind ja überall, auch teilweise in großen Horden und ich habe auch schon gelesen, dass es da irgendwie Events gibt, dazu kommen wir vielleicht später, aber du hast ja schon gesagt, dass man von Zombies gekratzt und gebissen werden kann. Wie was ist das? Ist das die große Gefahr im Spiel?
Du, das ist so cool. Also, Entschuldigung, aber davon bin ich so angetan von dieser Idee. Passiert Folgendes. Also, du bist unterwegs in der Spielwelt. Nehmen wir mal, weiß ich nicht, um die Dramaturgie zu erhöhen. Seit 5 Stunden bist du auf einem Server unterwegs oder auch im Einzelspieler und du hast echt einen guten Lauf. Du hast tolle Ausrüstung, du hast Kleidung, Waffen und so weiter. Eine kleine Basis eingerichtet. Alles cool. Jetzt stößt du auf Zombies und du wirst vielleicht von denen überrascht. Sie greifen dich an und es gelingt ihnen quasi, dich in einen Nahkampf zu verwickeln. Sie fauchen, sie kratzen, und du merkst, hier gibt's gerade wirklich eine Präsenz. Lage. Du überlebst diesen Konflikt und jetzt steht die große Frage im Raum, wurde ich gebissen und wurde ich infiziert? Und du findest das nicht sofort raus. Es gibt keine Statusanzeige, die dir sagt, oh, sie sind gebissen, sondern dann kann sein, dass zum Beispiel der Status aufploppt, irgendwie fühlst du ein Fieber oder irgendwie fühlst du dich unruhig. Und dann gehst du in dein Gesundheitsmenü und siehst, mein Körper, irgendwas stimmt nicht. Körpertemperatur through the roof. Irgendwie, als hätte ich ein Fieber, als würde ich mich nicht gut fühlen. Meine Figur fängt an, sich nicht gut zu konzentrieren. Und dann müssen tatsächlich 3-4 Ingame-Tage vergehen, bis wirklich ganz klar für dich ist, die Infektion ist so weit vorangeschritten, dass ich zum Zombie werde und damit ist Game Over. Oder hatte ich nochmal Glück? Und da gibt es dann auch wieder Faktoren, die das beeinflussen. Wenn du zum Beispiel blutige Kleidung trägst nach so einem Zombie-Kampf, dann kann die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass du infiziert wirst. Weil klar, du hast jetzt die ganze Zeit diesen Zombie-Quatsch auf deinem Körper drauf. Das Blut und die ganzen Ausdünstungen von dem Vieh. Und wenn du das nicht ausziehst oder wäschst, dann hast du ja ständig dieses Blut auf deinen Wunden drauf. Und dadurch steigt die Infektionswahrscheinlichkeit. Also mit anderen Worten, du weißt es nicht, bis es soweit ist. Und das gibt dem Ganzen echt so ein spannendes Element. Ich glaube, es kann viele Leute auch nerven, aber das ist genau, was dieses Spiel will. Das will halt diese Geschichten erzählen. Das will, dass du davor sitzt und denkst, ist es jetzt soweit? Kommt mein Moment? Das ist genau wie in diesen ganzen Zombie-Filmen, wenn jemand gebissen wurde und die sagen, nein, mir geht's gut, ich fühle gar nichts. Und von Szene zu Szene werden sie blasser. Und dann kommt der Moment, da kommt der Moment, wo sie sagen, oh, können wir mal uns kurz hinsetzen? Ich brauche eine Pause. Wo du als Zuschauer denkst, ah, er schießt ihn doch einfach. Er wird turnen, er wird zum Zombie. Und das stellt dieses Spiel nach. Und das ist wirklich, ich kriege hier richtig Gänsehaut. Ne? Das war wirklich, das finde ich spannend. Das ist eine richtig schöne Idee.
Das ist aber auch dramaturgisch, also vom Game Design her eigentlich auch irgendwie ein absolutes No-Go, ja. Du hast einen Fail State, also einen Zustand im Spiel, wo das Spiel praktisch vorbei ist. Und du kommunizierst ihn nicht und lässt den Spieler im Dunkeln. Aber es gibt vielleicht auch irgendwie Möglichkeiten, die Infektion noch aufzuhalten. Kann man Antibiotika nehmen oder so?
Nee, gibt es echt nicht. Aber weißt du, warum das? Doch. Weißt du, warum das System drin ist? Weil die Entwickler und Entwicklerin, weiß ich nicht, sich gedacht haben: Naja, im Idealfall spielt man unser Spiel mit anderen Leuten zusammen. Und jetzt stell dir das mal vor: Du spielst mit deiner Freundegruppe zusammen. Du wurdest gebissen, aber du sagst es denen nicht. Du sagst es denen nicht und hängst weiter mit denen ab. Und eines Tages stehst du bei denen im Lager. Plötzlich wirst du 100% zum Zombie und dann haben die einen Zombie bei sich in der Bude. Und deswegen haben sie das eingebaut, weil das ja ein dramaturgisches Element ist. Du kannst als Spieler jetzt sagen, ich kommuniziere den Biss und damit werde ich ab sofort, bis ich wirklich geturnt bin, anders behandelt oder ich sag nix. Und ich hatte Szenen mit anderen Spielern und Spielerinnen zusammen, da ist mir das passiert und da haben die als allererste gesagt, so, rück mal alle Items raus. In ein paar Stunden kannst du die eh nicht mehr benutzen. Da habe ich gesagt, nö, mach ich nicht. Und dann haben die Waffe auf mich gezielt und haben gesagt, wir können die auch jetzt erschießen. Und das war so eine Wette, wo ich dachte, also es ist schlimm, aber es ist auch ziemlich cool.
Aber man kann wahrscheinlich auch Glück haben, ne? Nach so einem Kratzer vielleicht auch irgendwie eine kleine Erkältung, aber im Endeffekt war es nichts Schlimmes oder sowas.
Und jetzt stell dir vor, du läufst während deiner Erkundung in so einen Zombie-Horde rein und die Spieler sagen, ey, wir haben doch gesehen, du hast gegen die Zombies gekämpft, natürlich bist du infiziert und du sagst, nein, lass uns doch mal abwarten wenigstens. Und das sind die Momente, das will dieses Spiel.
Okay, klingt witzig. Und ich habe auch gesehen, ich habe mir ein paar YouTube-Let's Plays angeschaut und sowas, dass es auch echt irgendwie nett gemacht ist. Die Zombies stehen dir nicht gegenüber und führen irgendwie Standardanimationen aus, die klammern sich an dir fest, die kriechen auf dich zu, die packen dich zum Beispiel am Rucksack und sowas. Das ist schon echt schön gemacht.
Sie springen durch Fenster, wenn die Tür verbarrikadiert ist, war ich auch völlig überrascht, weil du das auch dieser Grafik nicht zutraust. Also das fühlt sich schon wirklich an wie so eine bedrohliche Gefahr einfach. Das sind wirklich Kreaturen, die darf man in diesem Spiel nicht unterschätzen.
Wie steuert denn sich das? Steuert sich das eher wie so ein Echtzeitstrategiespiel, so indirekt mit Mauscursor irgendwo hinklicken oder hast du eine direkte Steuerung deiner Spielfigur? Ist das, steuert sich das gut oder ist das vielleicht auch hier und da ein bisschen überladen?
Also du steuerst tatsächlich mit WASD, kannst du quasi direkt Einfluss nehmen, wohin du läufst und dabei die Maus drehen, damit du dich so ein bisschen umsehen kannst. Das fand ich sehr angenehm. Ich finde, die Figur hat angenehm Gewicht, also man spürt hier schon, bewegt so ein Körper durch die Spielwelt hindurch. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss hier einen Panzer steuern. Also das fand ich sehr eingängig und ich hatte dann ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt jedes Mal, weil das ja in diesen Menüs organisiert ist, wenn ich eine Bude betrete, diese Menüs öffnen muss, überall Rechtsklick auf die Schränke, auf jeden Einzelnen und dann gucken muss, was ist da drin in dieser Liste, was ziehe ich in mein Inventar, dass mir das einfach irgendwann zu bürokratisch wird. Und dann merkte ich aber, da hat das Spiel tatsächlich in den 8 Jahren Entwicklung irgendwann mal die tolle Idee Idee gehabt zu sagen, wenn du dieses Inventar quasi offen lässt, dann scannst du in einer bestimmten Reichweite automatisch alle Objekte, in denen was sein kann, und dadurch musst du nicht mehr jedes einzelne anklicken, sondern kannst quasi direkt in einer großen Übersicht sagen, ach guck mal, das ist also alles in diesem Raum, und das entschlackt das sehr angenehm.
Sprechen wir doch mal ein bisschen darüber, wie man dieses Spiel eigentlich spielt, was man eigentlich macht. Es ist ja nicht so, dass du ständig Zombie-Kontakt hast. Ich habe das Gefühl, wenn man es richtig spielt, bewegt man sich geduckt und sehr langsam, also möglichst ohne irgendwie Schnupfen oder Husten, von Haus zu Haus und lootet ganz, ganz vorsichtig unendlich, ja, Gebäude, Wohnhäuser, Kisten, Schränke, rüstet sich langsam allmählich auf, vom Niemand zu jemandem, der vielleicht eine Umhängetasche hat und einen Helm auf und vielleicht auch irgendwie eine Machete in der Hand und ein paar Dosen Essen drin. Und ich habe den Eindruck, das ist schon echt sehr krass, eins dieser Spiele, wo man sich selbst Ziele setzen muss, dass dir gar nichts in die Hand gibt.
Exakt, das ist es. Das Einzige, was das Spiel halt wirklich als Ziel vorgibt, ist, naja, überleb halt einfach, und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Also genau das, was man aus Zombie-Filmen kennt, aus anderen Zombie-Spielen, ist hier Kerngeschäft. Es geht darum, immer zu gucken, habe ich genug Vorräte, gehe ich keine unnötigen Risiken ein, wann sollte ich mal wieder losziehen und neue Vorräte holen. Das ist das einzige Ziel. Spannend wird's halt dann wirklich erst so richtig nochmal, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt, weil dann kommt halt dieses Element Mensch mit rein, dass man sich überlegt, wie gehe ich mit denen um? Und da, finde ich, zieht der Spieler meistens seinen Reiz raus. Wenn du einfach nur, was aber geht, sagst im Einzelspieler, ich möchte für mich selbst ein Abenteuer erleben, das kannst du machen. Da gibt das Spiel auch Szenarien vor, aus denen du wählen kannst. 9 insgesamt, die nennt das Spiel Herausforderung. Mhm. Und damit meint das Spiel, dass es dir quasi voreingestellte Parameter zur Auswahl stellt, wo es sagt, hier, such dir doch mal was aus. Eine Sache, die man sich zum Beispiel aussagen kann, habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das sehr lustig fand. Eine dieser Herausforderungen heißt, kein schöner Tag. Und ich lese mal ganz kurz die Beschreibung dieses Szenarios vor im Einzelspieler. Stockbesoffen und mit einer fiesen Erkältung geplagt, kommst du gerade aus der Dusche und fällst dabei schmerzhaft. Zu allem Überfluss brennt auch noch deine Bude. Heute ist definitiv nicht dein Tag. Und so beginnt das Szenario. Du bist wirklich nackt in deiner Wohnung, gerade aus der Dusche, alles brennt, und so beginnt das Spiel. Und das ist eines von diesen Szenarien, das du auswählen kannst.
Davon habe ich mir ein Let's Play angeschaut. Man hat eine Schnittverletzung im Schritt, die Wohnung brennt, man ist völlig besoffen, nackt und Zombies.
Ja, und das ist halt eine von diesen Herausforderungen. Es gibt natürlich auch klassischere Starts, und du kannst die auch selber einstellen, habe ich ja schon erzählt. Du kannst in so eine Art Sandbox-Modus dann selber sagen, wo möchte ich denn die Schwerpunkte? Möchte ich vielleicht auch eine Welt fast komplett ohne Zombies? Möchte ich wahnsinnig viele Zombies? Das kannst du dir einstellen und so auch dein eigenes Spielerlebnis schaffen.
Was gibt's denn für Points of Interest? Also was ist denn auf der Karte los? Was gibt's denn in Sachen von Abwechslung? Ich habe es bis jetzt bloß eher so gesehen, Lagerhallen, diese klassischen Suburbs, also Vorort, Fertighäuser, die alle so ein bisschen gleich aussehen. Gibt's irgendwie auf diesen zufallsgenerierten Maps irgendwelche Highlights, irgendwelche Punkte von Interesse, Sachen, wo man auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte, irgendwelche, ja, sowas in der Art? Oder ist es in Sachen Spielwelt relativ banal, was das Spiel zu bieten hat? Oder ist da im Detail noch irgendwas versteckt?
Also von dem, was ich bisher gesehen habe, kommt mir das sehr, ich sag mal, alltäglich amerikanisch städtisch vor. Also die klassischen Reihenhäuser, die man kennt aus amerikanischen Vorstädten, bis hin aber auch zu Gebäuden, die dann auch als solche gekennzeichnet sind, Raffinerien, die von dir beschriebenen Lagerhallen, Supermärkte. Du kannst dann schon gucken, okay, hier gibt's unterschiedliche Arten von Gebäude, aber es ist jetzt nicht so, zumindest das, was ich bisher gesehen habe, dass es irgendwie, weiß ich nicht, das große Schloss von Lord Aberdeen gibt, auf das du draufgehen kannst, und wenn du erstmal dort sitzt, kann dir keiner mehr was. Das habe ich nicht entdeckt. Es ist alles sehr grounded, würde, glaube ich, der Amerikaner sagen. Es ist alles so, ne, sehr, es wirkt alles sehr glaubwürdig. Wie, als würde man wirklich in einer amerikanischen Vorstadt wohnen. Man merkt, die Pandemie ist losgegangen, und jetzt muss ich irgendwie, oh Gott, die Pandemie. Sebastian, ich meine die Apokalypse. Und man merkst, die Begriffe verschwimmen. Das ist ja unglaublich. Also, die Apokalypse hat begonnen, und jetzt muss ich halt gucken, wo ich als erstes hingehe. Also, ganz bewusst, ziemlich modernes Umfeld.
Und das Spiel ist ja nun schon eine ganze Weile draußen und jetzt erst im Dezember 2021 so richtig populär geworden, weil sie irgendwie ihren Mehrspielermodus komplett auf links gedreht und nochmal neu ins Spiel implementiert haben, so dass er auch wirklich funktioniert mit persistenten Servern, so Minecraft-Style, dass die Spielwelt da immer gleich ist, auch wenn man gerade nicht eingeloggt ist, und mit, ich glaube, bis zu 32 Spieler waren das?
Ja, mhm. ja.
Und das hat das ja auch ein bisschen vorangeschoben, aber auch bis dahin war das ja bereits ein erfolgreiches Spiel mit vielen, vielen positiven Bewertungen auf Steam und vielen glücklichen Kunden, die das aber schon vor allen Dingen alleine gespielt haben. Also allein in dieser Sandbox, in dieser Aufgabe, hey, du wirst jetzt sterben, viel Spaß dabei, was das ja im Intro des Spiels dir sagt, hat das schon seinen Reiz gehabt für viele Spieler. Aber ich habe den Eindruck, für dich und viele, viele, viele andere, was ja auch ein bisschen zu diesem Hype geführt hat, ist der Mehrspieler so ein bisschen die große Aha-Erscheinung.
Ja, also nochmal zum Einzelspielermodus, also nochmal kurz für die Übersicht, ne? Neben dem Tutorial, es gibt diesen Einzelspieler mit diesen Herausforderungen und dann eben den Multiplayer. Und mit dem Einzelspieler kann man auch schon, finde ich, viel Spaß haben, weil die Geschichten, die man dort erlebt, die gehen halt alle von einem selbst aus. Es gibt keine NPCs, das ist zum Beispiel etwas, was noch in einem kommenden Update, im nächsten Update offiziell kommen soll. Das heißt, man ist da wirklich dann selber unterwegs. Man ist selber unterwegs und das, was man dort als Lone Wolf erlebt, das ist das, was für viele Menschen, glaube ich, jahrelang den Reiz ausgemacht hat. Also von der Barrikade im Klo, während draußen schon die Zombies klopfen, bis hin zum Run, der seit Wochen andauert und man ist richtig erfolgreich. Hm. Das sind, glaube ich, wirklich Dinge, die Spaß machen. Aber, und jetzt...
Oh, Moment, ganz kurz noch eingefügt, wie sieht denn ein erfolgreicher Run aus? Auf was kann man denn hinarbeiten? Was hat ein erfolgreicher Spieler geschafft, auch im Einzelspielermodus, was einem, der gerade das Spiel startet, noch verwehrt bleibt?
Also das ist dann wieder, kommt nur drauf an, was du dir selber zum Ziel setzt. Da sind wir wieder da. Also für mich wäre schon ein erfolgreicher Run, wenn ich mal eine Schrotflinte zum Beispiel finde, wo ich mir denke, also jetzt bin ich eigentlich glücklich, jetzt kann nichts mehr passieren. Aber es gibt auch Leute, die sagen, erfolgreich ist für mich, dass ich seit einem Monat diesen Spielstand habe und einfach immer noch am Leben bin. Weißt du, das ist so, also es gibt nicht den Sieg-State, wo das Spiel sagt, so, Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Aber du hast vorhin sowas gemeint wie eine Basis, aber das heißt nicht, du kannst irgendwie Gebäude craften und Verteidigungsanlagen, wahrscheinlich eher irgendwie eine Farm ausräumen und sich da einrichten.
Genau, und du kannst das Gebäude für dich auch claimen und quasi sagen, so, das ist jetzt hier meins, hier kann ich auch jetzt anfangen, Möbel zu craften und so weiter. Genau, das kann man machen, das ist eines der Ziele, was man sich zum Beispiel stecken kann. Man kann aber auch sagen, ich bleib Nomade, ich ziehe immer nur mit meinem Rucksack rum, von Haus zu Haus, schlaf mal in einem Schlafzimmer, geh zum nächsten Haus, schlaf dort im Wohnzimmer, das ist alles möglich, wie man möchte.
Autos gibt's ja auch, aber die sind meistens kaputt oder haben keinen Benzin, ne?
Dazu komme ich jetzt, wenn ich vom Online-Modus erzähle.
Hervorragend.
Weil das ist nämlich, also das ist, glaube ich, keine Überraschung, das ist wirklich das Herzstück. Da war für mich ganz kurz, bevor ich wirklich auf die Server gekommen bin, eine kleine Überraschung, aber dann eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es auch nicht verwunderlich. Eigentlich kannst du gar nicht so einfach auf einen Server draufgehen. Es ist nicht so, dass du da eine riesen Auswahl hast und sagst, so, ich klicke da einfach drauf und los geht's, sondern im Grunde jeder Server läuft mit Mods. Es gibt kaum einen Server, die ich jetzt gesehen habe, die Vanilla laufen, also wirklich ohne irgendwelche Zusatzinstallationen. Im Grunde gibt's überall Mods, von kleinen Dingen, die das Inventar verändern, bis hin zu großen Sachen wie neue Zombie-Arten oder komplett neue Gegenstände, alles. Und da habe ich dann gemerkt, du musst eigentlich all das installieren, um bei diesen Spielen mitmachen zu dürfen, weil sonst kommst du nicht auf die Server. Die gute Nachricht ist aber, die Entwickler hatten das auf dem Schirm und haben gesagt, okay, wenn du auf diesen Server draufgehen möchtest, ich habe zum Beispiel mir so einen Rollenspiel-Server ausgewählt, wo quasi schon die Ansage ist, hier werden wir so ein bisschen auch so tun, als wären wir in der Apokalypse. Da habe ich dann eine ganz lange Liste an Mods gehabt, bestimmt 25 Stück oder 30. Aber du kannst auf einen Knopf drücken im Spiel sagen, so, jetzt hol mir die mal alle, lad mir die mal alle auf die Platte. Und dann siehst du wirklich in diesem Bildschirm, wie er nach und nach diese Mods installiert. Und das funktioniert hervorragend. Hm. Da bin ich sehr froh. Also du musst nicht raustappen in den Steam Modding Store, die Sachen zusammenklicken und wieder zurück, sondern alles bequem aus dem Spiel heraus zu installieren.
Hm. Ist das Spiel eigentlich leichtgewichtig im Sinne von kleine Installationsgröße und gute Performance, weil es sieht ja nicht allzu komplex aus, oder sind diese ganzen Spielsysteme etwas, was dafür sorgt, dass das Spiel auch unter der Last an den verschiedenen Mods und allen all den Systemen etwas zusammenbrechen kann und vielleicht ruckelt? Und
also die Mods, die ich bisher gesehen habe, sind Mini, die kann man, also innerhalb von Sekunden sind die runtergeladen, und ich habe hier jetzt keine überragende Leitung oder so, und das Spiel selbst, Sebastian, habe ich noch runtergeladen, als ich einen Hotspot hatte. Also es ist, ich weiß jetzt nicht, wie groß es insgesamt ist, aber es erschien mir jetzt nicht wie etwas, was meine komplette Festplatte blockiert.
Ja. Ein großes Glück. Aber dann kommen mal zum Multiplayer-Modus. Du hast also ja. dich auf einen Rollenspiel-Server eingeloggt.
Ganz
das finde
genau.
ich ja schon mal irgendwie, das ist eine wunderbare Idee. gleich mit dem Rollenspiel einsteigen. Und was hast du denn erlebt, Dom?
Ja, also erstmal habe ich einen Charakter-Editor erlebt. Da war ich ja auch überrascht, weil den gibt's im Tutorial zum Beispiel nicht. Da kannst du nochmal richtig schön deinen Charakter bauen. Und da geht's los vom Beruf, den du wählen musst. Vom Feuerwehrmann bis zum Fischer ist da eine ganze Menge dabei. Bis hin zu einzelnen Fähigkeiten. Und das ist ein richtig schönes Prinzip. Das ist eines, das kennt man auch aus Rollenspielen, also wirklich so Top-Down-Rollenspielen. Das funktioniert nämlich so, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne den Holzfäller. Ich habe zuerst den Holzfäller genommen, da hat mir das Spiel gesagt, so, du lockst als Beruf einen Holzfäller. Das hat spielmechanisch die Konsequenz, das wird mir auch schön aufgedröselt, der kann schneller mit einer Axt angreifen. Was Sinn ergibt, sobald ich eine Axt im Spiel finde, toll für mich. Und jetzt habe ich einen Punktepool, je nach Server ist der unterschiedlich. Bei dem ich mich eingeloggt habe, hatte ich 10 Punkte zur Auswahl. Und jetzt werden gleich Rollenspieler, Rollenspielerinnen verstehend mit dem Kopf nicken, was jetzt passiert. Du hast jetzt eine Reihe von Eigenschaften, aus denen du auswählen kannst und die nach Punkten sortiert sind. Es gibt positive Eigenschaften und es gibt negative Eigenschaften. Und positive Eigenschaften kosten dich Punkte und negative geben dir wieder Punkte. Und so kannst du quasi deinen Charakter zusammenstellen. Ich habe dann zum Beispiel gemacht einen Holzfäller, der als Eigenschaft hatte vorbereitetes Essen. Das heißt, ich starte schon mit ein paar Konserven ins Spiel rein. Dickblütig. Ich habe extra das Wort mit reingenommen, weil man daran sieht, manchmal sind die deutschen Übersetzungen noch so ein bisschen all over the place, um jetzt schon wieder Englisch zu sagen, aber die sind manchmal nicht so ganz präzise, aber man versteht, was es meint. Dickblütig heißt, du blutest dich sofort aus, wenn du verletzt wirst. Dann habe ich noch ausgewählt Gym-Fanatiker, also der war ein Sportler, auch der hat eine gute Kondition, der kann auch länger rennen. Schläger, das heißt, er haut fest dazu. Und jetzt brauchte ich aber eine negative Eigenschaft, um all diese positiven Dinge wieder auf diesem Punktekonto auszugleichen. Und da habe ich genommen in der Liste, habe ich mich sehr verstanden gefühlt, Sonnenempfindlichkeit. Das heißt, wenn mein Holzfäller draußen rumläuft, kriegt er sehr schnell einen Sonnenbrand und bekommt quasi Schaden. Und er muss entweder überall Kleidung tragen oder im Dunkeln bleiben. Habe ich gedacht, toll. So, wunderbar. Und damit bin ich ins Spiel gestartet. Und jetzt geht's los, Sebastian. Ich bin ins Spiel gestartet, wollte natürlich sofort mich in ein Haus reinstürzen und anfangen zu looten. Ich stürzte durchs Fenster ins Haus, was schon Quatsch war, weil es super viel Lärm gemacht hat und ich mich dabei verletzt habe. Und dann plötzlich stand ich im Wohnzimmer mit 3 schwer gerüsteten Spielern. Da waren direkt Spieler. Und dann habe ich in diesen Global Chat reingeschrieben. Das wird dann so ganz süß eingeblendet wie so eine kleine Sprechblase über der Figur. Oh my. Einfach nur oh my. Und der Anführer der Truppe sagt zurück, oh my, indeed. Und jetzt konnte ich nicht mehr anders. Jetzt ging die Gag-Kanone los, habe ich die auch im Vorfeld geschickt. Da habe ich dann angefangen, Guybrush Threepwood zu zitieren, habe geschrieben, I want to become a mighty pirate. Und dann haben die da mitgemacht und gesagt, ja komm, hier schließ dich uns an. Du bist so ein bisschen ein bunter Vogel, aber komm einfach mit. Und dann haben die mich zu ihrem Auto gebracht, direkt, also ich bin 3 Minuten im Spiel, haben die mich zu ihrem Auto gebracht, so ein Mercedes, ein Schwarzer, keine Ahnung, und haben gesagt, steig ein. Und ich habe die Taste fürs Einsteigen nicht gefunden und habe dann versehentlich das Auto gewaschen. Und ich habe so gelacht, Sebastian. Meine Figur lief dann um das Auto herum und hat das Auto mit meinem Trinkwasser gewaschen, weil ich den Knopf nicht gefunden habe. Dann haben die gesagt, komm, stell dich nicht so an, wie lange spielst du denn schon? Und dann habe ich gesagt, nicht lange. Und dann bin ich eingestiegen. Und dann haben die mich zu ihrer Safe Zone gebracht. Die hatten offenbar schon einen längeren Spielstand dort laufen und haben ein Haus ausgebaut zu so einer kleinen Festung mit Stacheldraht, mit verbarrikadierten Türen, mit Wasserverwertungsanlagen, mit Stromgeneratoren. Und dann bin ich bei denen in der Basis rumgelaufen und habe mit denen einfach mal gequatscht und habe denen so Rollenspielfragen gestellt. Die haben alle mitgemacht. Ich habe gesagt, hey, was ist eigentlich deine Geschichte? Und dann sagt er so, also manchmal schreiben sie auch ein bisschen cringy Kram zurück. Da hat er so gesagt, ich habe irgendwie einen schweren Schlag auf den Kopf bekommen und dann hat meine Frau gesagt, die Zombie-Apokalypse ist gestartet. Und dann habe ich gesagt, wo ist deine Frau heute? Und dann sagt er zurück, die Anführerin ist meine Frau. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, er ist mit der Anführerin zusammen, offenbar war das eine Frau, habe ich nicht erkannt an diesem kleinen Avatar. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, die hängen hier alle zusammen. Und so ergab sich so ein richtig spannendes Rollenspiel. Und dann habe ich irgendwann keine Zeit mehr gehabt und musste mich ausloggen, als wäre ich 16 Jahre alt, Sebastian. Er musste mich ausloggen. Und dann habe ich mir gedacht so, oh warte mal, ich habe ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Ich war die ganze Zeit mit denen lieb und so, bin bei denen rumgelaufen.
Jetzt ganken? Ja, jetzt irgendwie irgendwas klauen? Jetzt da hab ich mir gedacht, jemanden von hinten erdolchen?
Ja, da habe ich mir gedacht, so, jetzt holst du mal wieder den Sith Lord in dir raus. Und da habe ich zu dem einen gesagt, dessen Frau die Anführerin dieser Dreiergruppe ist, da habe ich ihm geschrieben, hier, ich muss dir was zeigen, komm mal mit. Und dann ist er mit mir um die Ecke gegangen. Aber was ich nicht bedacht habe, war, dass ich das in den Global Chat reingeschrieben habe und nicht in meinen, nur Leute in meiner Umgebung sollen das lesen können. Und da kamen natürlich alle anderen auch angelaufen. Und plötzlich stand ich da mit meinem gezückten Baseballschläger um mich herum, die schwer bewaffneten. Und dann habe ich richtig Angst bekommen, habe mich ausgelockt. Bin sofort rausgegangen. Ich habe es nicht mal zu Ende gespielt, weil ich richtig Angst hatte, was jetzt passiert.
Oh Gott, Tom.
Und Sebastian, das war halt einfach nur, das waren, weiß ich nicht, 2-3 Stunden, meine erste Erfahrung auf so einem Server. Und ich hoffe, die Leute draußen verstehen jetzt auch, das ist der Hauptreiz von diesem Spiel. Du begegnest Leuten, du fängst an, mit denen zu interagieren, die nehmen das im besten Fall wahnsinnig ernst. Und dann machen auch diese Spielsysteme wahnsinnig viel Spaß. Ich musste denen auch sagen, hey, ich bin neu in der Gruppe, aber habt ihr vielleicht Bandagen für mich, weil ich durch dieses Fenster geklettert bin und mich direkt verletzt habe. Und da hat der gesagt, du kriegst die Bandagen, wenn du uns hilfst, das Auto jetzt auszuladen, weil die da irgendwelchen Loot dabei hatten. Hm. Und dadurch haben plötzlich die Spielsysteme alle so schön ineinander übergegriffen. Und stell dir vor, Sebastian, ich hätte mich infiziert und hätte denen das nicht gesagt. Daraus hätten sich so spannende Geschichten ergeben und das ist auch der Grund, glaube ich, warum man Project Zomboid spielt.
Klingt cool. Klingt aber auch nach dem Reiz von vielen anderen dieser Survival-Sandboxen, sowas wie Rust, sowas wie Ark und Co. Aber ich kann mir vorstellen, dass Zomboid einfach andere Leute anspricht, weil es mit der isometrischen Perspektive halt ein bisschen übersichtlicher ist, weil es nicht diesen Skill braucht. Ark und Rust sind ja auch im Herzen irgendwie Shooter.
Ja, genau.
Und weil es auch so viele Systeme hat, denen man sich widmen kann, die auch irgendwie eine Beschäftigung bieten für das Zusammenspiel. Ich stelle mir das schon ganz cool vor. Ich bin natürlich super gespannt, ob es irgendwelche Mechaniken gibt, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ein bisschen Fair Play eingehalten wird, dass nicht sofort so Ganking und weiß nicht, irgendwelche fiesen Maschen zum Alltag werden für neue Spieler. Andererseits ist ja diese Freiheit auch irgendwie interessant. Ich erinnere mich an Geschichten aus DayZ damals, was ja auch Zombie-Apokalypse Mehrspieler ist, halt mit dem Shooter-Simulationsfundament von Arma 3, aber da gab es ja auch Geschichten von Leuten, die entführt wurden und solche Sachen, die auf der einen Seite echt irgendwo bedenklich sind, auf der anderen Seite aber auch hochspannende und sehr extreme Spielsituationen im Mehrspieler darstellen. Super interessant. Ich weiß gar nicht, was da alles geht, aber ich kann mir vorstellen, bei Project Zomboid geht eine Menge.
Diese Zombies sind hier, glaube ich, echt ein wichtiger Faktor, um so doofe Dinge wie in Rust zu vermeiden. In Rust ist es ja wirklich so, da hast du diese riesige Welt und da gibt's im Grunde ja nur die Spieler und Spielerinnen. Und da ist es ja ein Klassiker leider mittlerweile seit Jahren. Du spawnst da als neuer Spieler immer an der Küste und du bist nackt und hast gar nichts. Also in diesem Rust-Spiel. Und da ist es ja der Klassiker, dass da die ganze Zeit halt Leute rumhängen und einfach neue Spieler direkt am Strand kaputt hauen. Mhm. Und du kannst halt nichts machen. Und das ist halt Quatsch. Und hier hast du immer diese Zombies als so ein Element, das von allen auf den Servern ernst genommen werden muss, weil die sind wirklich eine Bedrohung einfach. Weil wie schon gesagt, die können dich kratzen, die können dich beißen und im schlimmsten Fall ist durch einen doofen Biss, der dich an der Stelle erwischt, wo du nicht geschützt bist, dein Spielfortschritt von, weiß ich nicht, 15 Stunden weg, weil du zum Zombie wirst und es gibt kein Gegenmittel. Und das ist so eine Art, was ich auch erst beim Spielen verstanden habe, wie schon so grundsätzlich so das Zusammenleben so ein bisschen reguliert wird. Mhm. Also du kannst natürlich auch rumgehen und Leute einfach erschießen, aber ich glaube, du wirst dann sehr schnell den Spaß dran verlieren, weil dann bietet dir das Spiel auch nicht viel. Du machst Lärm, Zombies rennen auf dich zu, du musst dich verbarrikadieren. Und dann stirbst du halt. Aber Spaß, glaube ich, kann man daraus nicht lange ziehen.
Ja, okay, die Zombies, die stimmt, über die haben wir gar nicht so viel gesprochen. Also man sieht ja im Trailer zum Spiel auch riesige Horden und sowas, aber ich kann mir schon vorstellen, dass schon wenige Zombies für dich zur Gefahr werden. Wie viel kann man denn allein eigentlich managen, wenn man zum Beispiel irgendeine Waffe hat wie einen Baseballschläger? Ist denn das schon 3 gefährlich oder geht das noch?
3 kannst du eigentlich schon vergessen. Und das ist das Tolle. 3 ist zu viel, 2 ist eigentlich auch schon zu viel. Einer, da musst du dann selbst schon drauf gucken. gucken, dass du immer die gute Distanz hältst, damit der dich nicht mit einem Glückstreffer beißt oder kratzt. Und das ist, finde ich, was ich persönlich sehr schätze. Also die sind wirklich eine Bedrohung. Und da sind auch Zombies, die schlurfen nicht nur, sondern die können auch rennen und springen und so weiter. Mhm. Also wenn du langsam an denen vorbeigehst, dann mehr bemerken die dich auch nicht. Du kannst dann auch durch Gebüsch durchgehen, bedeutet aber auch, dein Sichtkegel wird total reduziert. Ich hatte eine Szene, wunderschön, hier noch kurz vor der Aufnahme habe ich das erlebt, da bin ich an einem Haus vorbeigeschlichen, durchs Gebüsch, also wirklich durch dieses Gartengebüsch, und hatte quasi null Sichtweite, weil ich wirklich mitten in diesem Gewuchs drin war. Und dann stellte sich heraus, als ich mich da so durchkämpfte, dass ich direkt in einen Zombie reingelaufen bin, der in diesem Gebüsch hängen geblieben ist. Und das Spiel hat das erkannt und mir sogar so einen Jumpscare-Sound gegeben. So dann, dimm! Also, weißt du, so, wo ich dachte, oh Gott, bin richtig zusammengefahren. Und der hat mich natürlich gebissen. Und das ist was, weißt du, das sind Szenen, da denkst du dir, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, dass da ein Zombie drinnen hängen kann und du läufst einfach in den Reihen, weil du nichts siehst. Und das sind wirklich, also es sind Kreaturen, die musst du ernst nehmen. Und das finde ich ganz toll.
Klingt cool. Ich werde es niemals spielen, denn ich weiß, dass es wahrscheinlich eine ganze Weile dauert, bis man dieses Spiel beherrscht, bis man all die verschiedenen Menüs und Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt kennt, bis man einigermaßen weiß, wie die Progression in Crafting ist und welche Dinge man braucht, um X zu tun und welche Items am Anfang des Spiels wichtig sind und worauf man vielleicht anfangs verzichten sollte. Wenn ich in solche Spiele komme, erschlagen sie mich immer mit ihren Möglichkeiten und mit all den Leerstellen, die sie lassen, die ich mit eigenem gelernt zu füllen habe. Das fühlt sich für mich an wie Arbeit, wie die harte Schule des Lebens. Nein, das suche ich nicht in Videospielen, aber ich verstehe volle Kanne, warum das Ding beliebt ist und warum das jetzt auch so ein bisschen durch die Decke gegangen ist mit seinem Mehrspielermodus. Jetzt haben da Leute einen gemeinsamen Spielplatz gefunden mit etwas, was vorher eher so die Singleplayer-Survival-Sandbox war. Da wundert es mich nicht, dass
du, voll.
Project Zomboid gerade geliebt und umarmt wird.
Voll, das ist einfach das Spiel für Streamer und Streamerinnen, und das meine ich jetzt in dem Fall tatsächlich auch, also super positiv, weil, also im Sinne von, das ist nicht so ein Hype-Spiel, wo halt alle mitmachen, bis die Leute das Interesse verlieren, sondern das lebt halt von seinen Geschichten, dieses emergente Storytelling, also Geschichten, die aus dem Spiel heraus entstehen, und das ist ja fantastisch zum Vorspielen. Ich habe auch beim Spielen selber gedacht, also ich glaube, ich muss das streamen, weil das ist einfach was da halt passiert. Und da sind wir aber auch bei vielleicht einem ganz wichtigen Punkt dieser Besprechung nochmal, um das nochmal hervorzuheben, wenn das nicht eh schon klar war. Das Spiel wird euch da draußen wirklich auch auf Dauer nur dann Spaß machen, wenn ihr euch darauf einlassen könnt. Das war das, was ich ganz am Anfang meinte, als ich das Spiel 2013 gestartet habe. Im Kern war es das gleiche Spiel. Klar, es gibt neue Features, der Look wurde ein bisschen überarbeitet, die Menüs sind ein bisschen entschlackt, aber im Kern war es das gleiche, das dasselbe wollte. Komplexes Spiel, das seine eigenen Geschichten erzählt. Und damals war ich da einfach null in der Stimmung. Hab 3 Minuten reingespielt und gesagt, nee, also ich habe keinen Nerv, mich jetzt darauf einzulassen. Aber heute sitze ich da und denke mir, erzähl mir was, komm, erzähl mir was. Ich stürze mich hier rein und bin gespannt, was passiert. Und das ist genau die richtige Einstellung für dieses Spiel. Dann hat man damit Spaß. Aber man darf nicht erwarten, dass man da reinkommt und dann ein Spiel einem entgegenläuft und sagt, hier, ne, ich bin für dich da, ich erzähl dir eine tolle Geschichte. Du musst da schon Eigeninitiative reinbringen und dich dem so ein bisschen öffnen.
Und das Ding ist ja auch noch nicht fertig. Das wird sich also auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Wahrscheinlich auch in diesem glazialen Geschwindigkeit, in der das bis jetzt passiert ist.
Ja, tatsächlich. Also ich habe ja schon gesagt, das nächste Update ist schon am Horizont, aber ich habe auch schon in Fanforen gelesen, so, ah ja, also wartet mal jetzt noch ein bisschen drauf. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Als nächstes sollen die NPCs, wie gesagt, reinkommen, was das Spiel, glaube ich, nochmal, also wahnsinnig umkrempeln könnte, theoretisch, weil man plötzlich eine neue Fraktion hat, mit der man interagieren kann. Aber darauf würde ich jetzt nicht spekulieren, dass das jetzt bald passiert. So wie es ist, hatte ich eine Menge Spaß damit. Und da kommen wir noch zum Punkt, das haben wir im Vorgespräch gemeinsam herausgefunden. Das ist, glaube ich, wichtig, mal hier hervorzuheben. Das Ding, wenn man sich das einfach selbst so kauft, ohne Rabatt, kostet 16,97 Euro. Das ist so ein ungewöhnlicher Preis, hat wahrscheinlich irgendwas mit Umrechnung zu tun. Das nehmen wir mal so hin. Aber jetzt kommt's. Was super interessant ist und auch sehr sinnig, das Spiel bietet auch an, für 49,99, dass man ein Project Zomboid 4-Pack kaufen kann. Da kann man eine Version quasi für sich behalten und 3 Versionen an Freunde oder Freundinnen verschenken. Und das ist natürlich die Grundlage für, glaube ich, viel Spaß dann im Online-Modus. Wenn man direkt sagt, so, stell dir das mal vor, Sebastian, André, Jochen, wir ziehen los. Ich frage mich gerade, wenn ich das sage, warum machen wir das eigentlich nicht?
Weil wir keinen Twitch-Kanal haben, sondern einen Podcast.
Ach so, na klar. Ich glaube, das schreit nach einer neuen Staffel Diaries, würde ich sagen.
Die Project Zomboid Diaries. Stell dir seit das wann mal springen vor. Wir denn bitte auf die großen klickträchtigen Hypes auf, ja? Das machen wir das schön in 2 Jahren, wenn kein Hahn mehr nach Project Zomboid kräht.
Bis Dark Souls 2 durchgespielt ist, dauert das auch noch locker 2 Jahre. Also das hat noch Zeit. Das
stimmt.
Ist ja noch, ja. Wahnsinn.
Stimmt, ihr spielt ja auch noch Dark Souls 2 und das ist auch ja. ein Tick größer, ein Hauch größer als das erste Dark Souls.
Sebastian, André hat da wirklich Vorsprung vor mir und ich habe ihn jetzt gefragt und er hat zu mir gesagt vor ein paar Tagen, er ist immer noch nicht durch. Und wir spielen da jetzt schon Monate quasi dran, seit 3 Monaten etwa.
Ja.
Was ist denn da los? Wann hört es auf?
Ja, wenn Elden Ring ist auch noch am Horizont. Ich weiß nicht, ob ihr die DLCs noch mitspielt oder nicht.
Um Gottes Willen.
Das Project Zomboid Tagebuch. Ich weiß nicht, es ist, ehrlich gesagt, du, gucken wir mal, was unsere Freunde zu Hause dazu sagen. Wenn es jetzt im Forum einen großen Sturm der Entrüstung gibt, das finde ich sofort losspringen, uns das Viererpack kaufen und Project Zomboid zusammenspielen. Ich gebe also euch das jetzt in die Hände, liebe Freunde.
Ich krieg hier richtig das Kribbeln bei der Vorstellung. Stell dir das mal vor, wir als Vierergruppe, was da für Dynamiken entstehen.
Dynamiken, ja.
Stell dir mal vor, ich habe als Einziger von uns die Schrotflinte. So, was machen wir denn jetzt?
Du klingst wie so eine Mutter, ja, die für ihren Teenager-Sohn den Kindergeburtstag plant und sich das alles toll vorstellt mit Topfschlagen und mit Schlagsahne und Luftballons. Und dann kommen lauter Kids, die keinen Bock auf diese Scheiße haben, ja, die Zigarette rauchen und sie anpöbeln. Ja. So ungefähr läuft das. Glaubst du, du kriegst einen Jochen Gebauer dazu überredet, irgendwie komplexe Systeme zu lernen in einem Spiel, auf das er keinen Bock hat?
Ja,
viel Glück,
ich glaube,
ja. Da ist mein schwer erziehbarer 12-Jähriger besser.
Er ist ja Rollenspiel gelernt, das heißt, er ist ja eigentlich theoretisch damit vertraut, super komplexe Systeme kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man ihn dann mit den Insignien der Macht lockt und sagt, hier, es gibt ja auch mächtige Waffen in dem Spiel, du könntest uns alle dominieren, theoretisch. Ich sehe da schon einen Weg, ehrlich gesagt.
Okay, na dann. Also wie gesagt, ich möchte hier kein Versprechen abgeben, aber ne, das Volk, ja, unsere Bäcker, unser Publikum, das ist es doch, dem wir hinterherlaufen, da sind wir ganz populistisch, ja, wie ja. eine bekannte große Tageszeitung, denn da wird einfach dem Volk aufs Maul geschaut und da werden auch definitiv Absichtserklärungen nur für den reinen Populismus und für den Empathieeffekt getätigt.
Ja, schön geframed jetzt. Ich hätte sowas gesagt wie, ey, wer hat Lust auf einen Community-Server, schreibt ins Forum und bei dir, boah, Schandrede direkt.
Ja. Ich bin halt ein zynischer alter Bastard geworden. Warte noch 10 Jahre, Dom, dann geht's dir ähnlich.
Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Komm, wir lassen das mit dem Server. Ja, also hast du denn noch Fragen? Also das war das, was ich vermitteln wollte über dieses Spiel.
Nee, ich hab den Eindruck, relativ gut mitbekommen zu haben, wie dein Erstkontakt oder dein Zweitkontakt jetzt ganz genau sind mit Project Zomboid oder Projekt Zomboid, wer weiß, wie man es ausspricht, so läuft,
richtig.
So gelaufen ist und es war auch genügend Einblick in deine Seelenwelt und in das, wie du die Welt so siehst und wahrnimmst, das reicht jetzt auch wieder und für eine Viertelstunde haben wir jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde
zusammen. Ach du liebe Zeit.
Alles cool.
Du hast ja vollkommen recht. Ja, gut, also, dann danke ich dir für die Fragen und ich danke den Leuten da draußen fürs Zuhören. Wie gewohnt, ne, wenn es Nachfragen gibt, geht doch gerne ins Forum von The Pod, stellt dort die gleichen, oh Gott, ich wollte jetzt noch so eine schöne Heinz-Erhard-Satz-Mummelatur machen, ging jetzt nicht. Also, wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach, ich werde mich drum kümmern. Und natürlich auch sehr interessant bei diesem Spiel, wenn ihr tolle Geschichten erzählen könnt, wenn ihr was Tolles erlebt habt, immer gerne rein damit. Ich finde solche Geschichten sehr inspirierend. Ich habe auch schon über ein Interviewformat nachgedacht auf Project Zomboid Servern, aber es ist ein bisschen schwierig, weil diese Texteinblendungen so klein sind. Aber egal, das geht wieder zurück auf die Pitchwiese. Ich danke euch da draußen, ich danke dir, Sebastian, und sag einfach mal, bis bald. Wir hören uns.